Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
Wenn ein Abgeordneter oder ein Politiker als attraktiv wahrgenommen wird, dann ist man sehr schnell verleitet, auch zu denken, dass dieser Politiker kompetent ist, dass dieser Politiker vielleicht charismatischer rüberkommt und dadurch gewisse Eigenschaften assoziiert werden, die an sich nur an der Wahrnehmung der Attraktivität festgemacht werden.
Wie gut sollen Politiker aussehen? Fragen wir einen Experten, fragen wir Timo Wachner.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Und pünktlich zu den ersten Plakaten an den Straßenrändern fragen wir heute, ob es einer Politikerin oder einem Politiker hilft, wenn die gut aussehen. Denn auch Politik, Staats- und Gesellschaftswissenschaften gehören zum Portfolio von Tonspur Wissen und wir freuen uns natürlich auch, wenn es dazu Fragen, Bemerkungen und Themenwünsche gibt. Empfehlt uns weiter, am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung und schickt eure Fragen an tonspur@rheinische-post.de. Dankeschön. Heute geht es um die Bundestagswahlen. Und zwar nicht um Politik, sondern um Politik und Charisma sozusagen. Optisch werden wir ja nicht immer verwöhnt von allen Anwärterinnen und Bewerbern. Und jedes Mal, wenn ich an einem wirklich schönen Menschen auf den Wahlplakaten vorbeifahre, frage ich mich, ob Aussehen in der Politik hilft. Macht man besser Karriere? Kommt man weiter? Wird man eher wiedergewählt? Macht man bessere Politik? Die Antworten dazu hat Timo Wachner vom Münchner IFO-Institut. Er schreibt dort an seiner Doktorarbeit und ist Mitautor einer Studie über Schönheit in der Politik. Hallo, Herr Wachner.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Wachner, Sie haben eine Studie über Schönheit in der Politik gemacht. Was kam raus?
Genau. Also bisher haben die Ergebnisse gezeigt, dass Attraktivität ja nicht nur in der Politik eine Rolle spielt, sondern auch generell in der Bevölkerung. Ja, schöne Menschen beziehen höhere Löhne, bekommen schneller einen Job. Und so war es relativ natürlich, sich zu fragen, ja, spielt Attraktivität, Schönheit denn auch in der Politik eine Rolle? Frühere Arbeiten haben häufig gezeigt, dass schönere Abgeordnete auch an der Wahlurne quasi belohnt werden. Ja, es bedeutet, schönere Politikerinnen kriegen höhere Stimmanteile. Und wir haben uns gefragt, spielt denn Attraktivität auch eine Rolle für bereits gewählte Politikerinnen? Und dort haben wir gezeigt, ja, dass Attraktivität spielt dort in der Politik definitiv eine Rolle. Attraktive Politiker verhalten sich anders als weniger attraktive Politiker. Und es sorgt auch dafür, dass diese Politiker höhere Nebeneinkünfte haben, zum Beispiel häufiger auch in Fernseh-Talkshows eingeladen sind. Dadurch kann man sehen, auch Attraktivität und Schönheit spielt in der Politik eine Rolle.
Ja, jetzt müssen wir gleich mal darüber nachdenken, wie unsere Kanzlerkandidaten vor dieser Erkenntnis zu bewerten sind.
Definitiv. Ja, also man kann sich davon ausstellen, insbesondere im Wahlkampf, wenn man wieder Bilder sieht von Abgeordneten, ja, oder von Spitzenkandidaten, dann kann Attraktivität dort eine große Rolle spielen. Insbesondere, wenn man an den Halo-Effekt denkt. Ja, das bedeutet, dass Attraktivität häufig auch von Leuten mit Charisma oder Kompetenz gleichgesetzt wird, dann wird das auch im zukünftigen Wahlkampf eine große Rolle spielen.
Wer entscheidet denn überhaupt, was attraktiv ist? Also wie haben Sie Ihre Studie gemacht?
Ja, eine sehr gute Frage. Haben wir uns natürlich am Anfang auch gefragt. Ja, das bedeutet, wir können ja nicht einfach subjektiv festlegen, wer als attraktiv wahrgenommen wird und wer nicht. Das bedeutet, was wir gemacht haben, wir haben standardisierte Fotos von Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag genommen. Standardisiert deswegen, weil sie alle quasi schwarz-weiß waren, alle nur von Schulter bis zum Kopf waren. Das hilft quasi, dass andere Faktoren wie zum Beispiel Größe oder Kleidungsstil der Abgeordneten ja kein sogenannter Bias verursachen würden.
Also keine Voreingenommenheit produziert.
Genau, keine Voreingenommenheit oder keine Verzerrung der Bewertenden. Und diese Bilder, diese standardisierten Fotos, haben wir dann Bewertenden aus den USA gegeben. Das ist deswegen ganz wichtig, weil wenn wir diese Bilder deutschen Bewertenden gegeben hätten, dann hätte es sein können, wenn diese zum Beispiel eine politische Präferenz haben, ja, die eher konservativ wählen würden, dann würden sie die CDU-Abgeordneten zum Beispiel eher erkennen und dadurch vielleicht unterbewusst oder vielleicht auch bewusst die Bilder der CDU-Abgeordneten deutlich positiver oder attraktiver bewerten. Ja, und dieses Risiko haben wir dadurch eben minimiert, da die Bilder der normalen Bevölkerung, also den USA, gegeben wurden, die die deutschen Abgeordneten ziemlich sicher nicht erkennen. Und jedes Bild wurde dann bis zu 15 bis 20 Mal bewertet auf einer Skala von 1 bis 10, also von 1 wenig attraktiv bis 10 sehr attraktiv. Und dann quasi wurde der Mittelwert über alle Bewertenden genommen, dass wir ein relativ robustes Mittel haben, wie jeder einzelne Abgeordnete denn bewertet wird.
Es ging also nur um so nackte Schönheit. Es ging nicht darum, dass man Leute bewertet, die man schon kennt, oder dass man Leute bewertet anhand der eigenen Präferenzen politisch, sondern es geht einfach um das nackte Aussehen, also nicht das nackte natürlich, sondern das Aussehen von Menschen, die man nicht kennt. Was weiß man oder was schätzt man ein? Sind die schön oder sind die nicht schön?
Korrekt, genau. Und wichtig war tatsächlich aber auch, dass wir quasi Leute aus den USA genommen haben und nicht zum Beispiel aus Asien, weil man dort natürlich auch anderes Schönheitsideal hat. Ja. Dadurch ist die implizite Annahme, die wir getroffen haben, dass das Schönheitsideal in den USA relativ ähnlich zu uns in Deutschland ist und wir deswegen die Bewertungen aus den USA als Maßstab nehmen können, wie auch deutsche Bewertende unsere Abgeordnete bewerten würden.
Sie haben eben schon gesagt, schöne Menschen, schöne Politiker haben mehr Erfolg, verdienen mehr, werden auch eher aufgestellt. Und ich habe dann zurückgewitzelt, jetzt gucken wir uns mal unsere Kanzlerkandidaten an. Und da sieht man ja, würde ich jetzt mal sagen, dass es nicht so ist, dass eben am Ende sich nicht die Schönsten durchsetzen, sondern vielleicht doch diejenigen, denen man mehr Kompetenz zuspricht oder die sich selbst auch mehr Kompetenz anmaßen.
Ja, definitiv. Also unsere oder generell die Ergebnisse in der Forschung beziehen sich quasi auf den durchschnittlichen Effekt. Ja, es gibt also immer wieder Politiker, für die das bestimmt nicht gilt. Ja, also Politiker, wo man sagen würde, die sind vielleicht klassisch nicht super attraktiv, werden aber als einfach sehr gute Politiker wahrgenommen und haben deswegen auch großen Erfolg. Generell zeigt aber eben dieser Halo-Effekt, dass Menschen Attraktivität häufig mit Kompetenz gleichsetzen oder Attraktivität und Kompetenz quasi gleichzeitig assoziieren. Ja, das bedeutet, wenn ein Abgeordneter oder ein Politiker als attraktiv wahrgenommen wird, dann ist man sehr schnell verleitet, auch zu denken, dass dieser Politiker kompetent ist, dieser Politiker vielleicht charismatischer rüberkommt und dadurch gewisse Eigenschaften assoziiert werden, die an sich nur an der Wahrnehmung der Attraktivität festgemacht werden.
Das kann ich verstehen für das erste Mal, wenn man aufgestellt wird, dass man dann vielleicht eben sagt, okay, die sieht gut aus oder der sieht gut aus, der wird schon auch was können oder die kann was. Aber fürs zweite Mal, wenn das jetzt eine Niete war, würde man doch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine schöne Person nochmal wieder aufstellt, müsste doch genauso gering sein wie die für alle anderen, wenn man einfach einen miesen Job macht und vielleicht auch dumm ist.
Ja, das stimmt. Zwei Sachen sind wichtig. Eines, zum einen mal, vieles der politischen Aktivitäten sind von Wähler und Wählerinnen tatsächlich nicht genau beobachtbar. Ja, insbesondere die parlamentarischen Pflichten sind vielleicht, ja, nicht jeder Bürger betrachtet, welcher Abgeordnete wie viele Anfragen stellt oder wie häufig im Parlament anwesend war. Das bedeutet, vieles der tatsächlichen politischen Arbeit ist nicht unbedingt beobachtbar. Darüber hinaus war genau das die Motivation für unsere Studie, dass wir uns angeguckt haben, wenn Politiker schon gewählt sind, das bedeutet eventuell schon von dieser Schönheitsprämie an der Wahlurne profitiert haben, wie ändert sich dann oder welchen Einfluss hat Attraktivität und Schönheit dann auf das politische Verhalten? Und genau diesen Zusammenhang zwischen Attraktivität und parlamentarischen Aktivitäten, aber auch außerparlamentarischen Aktivitäten, wie zum Beispiel der Bezug von Nebeneinkünften, war der Fokus unserer Studie.
Und da hat sich dann bei Ihnen gezeigt, dass es eben anhaltend ist, dass man auch dann, wenn man vermuten könnte, dass jemand dumm wie ein Stuhl ist, eher wiedergewählt wird als ein hässlicher, der dumm wie ein Stuhl ist.
Genau, also das war tatsächlich nicht der direkte Fokus unserer Studie, aber auch dort zu Wiederwahlen gibt es auch genau den gleichen Effekt. Das bedeutet, auch bei einer Wiederwahl sorgt Attraktivität für höhere Stimmenanteile, ja.
Auch beim Aufstieg, also werden einfache Abgeordnete, einfache Politiker, die nur ein normales Mandat haben, schneller Minister, Sprecher. Bei den Bundeskanzlern haben wir ja eben schon Abstriche gemacht, als Menschen, die nicht äußerlich attraktiv sind?
Dazu gibt es tatsächlich weniger Forschung. Man kann aber davon ausgehen, dadurch, dass Attraktivität eben häufig auch dazu führt, dass man vielleicht besser vernetzt in der Fraktion ist oder dass man auch innerparteilich als charismatisch wahrgenommen wird oder auch die politischen Parteien sich wohl bewusst sind, dass es diesen Schönheitseffekt oder diese Schönheitsprämie gibt und es dadurch einen eventuellen strategischen Anreiz gibt, attraktive Leute nach vorne zu bringen in Spitzenpersonen, kann man durchaus argumentieren, dass Schönheit eine konkrete Rolle bei diesen Entscheidungen spielen könnte. Aber tatsächlich empirische Evidenz gibt es dafür noch nicht.
Als die Zeiten noch anders waren und man noch unbefangen war, hat der Deutsche Bundestag immer eine Miss Bundestag gewählt. Die Kandidatinnen, die da gewonnen haben, unter anderem zum Beispiel mal die CSU-Politikerin Dagmar Wörl, die sind bestenfalls Staatssekretärinnen geworden. Besser war es nie.
Ja, das stimmt, wobei natürlich auch Staatssekretärin eine hohe Position darstellt. Aber ja, man sieht, es hat sich daran einiges geändert. Auch diese Wahlen werden jetzt nicht mehr durchgeführt. Es zeigt aber auch damals hat sich quasi der Bundestag schon Gedanken gemacht über die Rolle von Attraktivität. Und diese Wahlen zeigen zum gewissen Grad, dass ja Politiker eben nicht nur anhand ihrer tatsächlichen Qualität bewertet werden, sondern eben äußerliche Faktoren durchaus eine Rolle spielen können.
Und eben wichtig ist, das wird heute nicht mehr gemacht, aber eben es gab doch mal Zeiten, da war man da relativ robust. Jetzt müssen wir aber gucken, Sie haben ja nicht nur geguckt, werden diese Politiker besser gewählt und wiedergewählt, sondern Sie haben auch geguckt, verhalten die sich anders? Verhalten sich attraktive Politikerinnen und Politiker anders als die hässlichen Enten und Enteriche in der Politik?
Genau, also unser Hauptergebnis war tatsächlich, dass schönere Abgeordnete häufiger im Parlament fehlen. Insbesondere
das heißt,
bei
sie sind faul?
Ja, zum gewissen Grad könnte man jetzt vorschnell schlussfolgern, dass die schöneren Abgeordneten die fauleren sind. Ja, zum einen Mal fehlen sie häufiger bei eben diesen namentlichen Abstimmungen im Parlament. Zum anderen Mal finden wir auch, dass sie sich weniger einbringen bei arbeitsintensiven Aktivitäten, die vielleicht eher im Hintergrund passieren, wie zum Beispiel schriftliche Anfragen ans Parlament oder parlamentarischen Gruppeninitiativen. Man sieht gleichzeitig aber auch, dass es vielleicht eine Erhöhung von Öffentlichkeit wirksamen Aktivitäten, wie zum Beispiel Reden im Parlament gibt. Es sieht also eher so aus, als ob Attraktivität zu einer Veränderung von parlamentarischen Aktivitäten führt. Ja, also schöne Abgeordnete machen eher Aktivitäten, wo sie vielleicht Öffentlichkeit wirksam wahrgenommen werden, wo vielleicht Kameras auf sie gerichtet sind und sind vielleicht weniger aktiv in Sachen, die nicht zur Öffentlichkeit wirksam sind oder wo ihre Schönheit keine Rolle spielen kann.
Haben Sie mal untersucht, wie das bei den anderen Abgeordneten ankommt?
Haben wir tatsächlich nicht betrachtet, nein. Wobei man betrachten muss, ja, man könnte jetzt davon ausgehen, dass bei anderen Abgeordneten sie denken, ja, die anderen, die Schönen quasi sind faul, die halten sich da raus. Man darf aber auch nicht vergessen, vielleicht sind es auch für die weniger attraktiven Abgeordneten eine effiziente Arbeitsaufteilung, weil attraktive Abgeordnete vielleicht charismatisch eben sind, dadurch eher in der Lage sind, über Fraktionen hinweg Kooperationen zu schließen, vielleicht besser vernetzt sind. Für die Parteien als Ganzes ist deswegen nicht klar, ob diese Verschiebung von Abgeordneten etwas Gutes oder was Schlechtes darstellt.
Es könnte also auch sein, dass es der Partei insgesamt und dem Erfolg der Partei insgesamt nutzt, wenn man die Schönen ins Schaufenster stellt und die Hässlichen eher im Maschinenraum arbeiten lässt.
Definitiv. Was man aber nicht vergessen darf, ja, diese Abgeordnete sind natürlich von ihren Wählern aus ihrem Wahlkreis gewählt worden, um die Präferenzen und Interessen von ihren Wählern im Parlament zu repräsentieren. Das bedeutet, es ist schon zum gewissen Grad ein Problem, wenn schönere Abgeordnete weniger im Parlament anwesend sind oder insbesondere bei namentlichen Abstimmungen fehlen. Aber ja, Sie haben recht, insbesondere für die politischen Parteien ist es nicht klar, ob es nicht eine doch bessere Arbeitsaufteilung ist, wenn sich schönere Abgeordnete auf Sachen fokussieren, wo ihre Schönheit positiv einen Einfluss hat.
Verdienen denn die Schönen auch mehr als andere? Sie haben eben von Nebeneinkünften gesprochen.
Genau. Attraktivität schafft eben viele Möglichkeiten im Leben und wir haben uns dann gefragt, wenn diese attraktive Abgeordnete häufiger im Parlament fehlen, was machen sie denn eigentlich? Und was wir dann.
Na, die brauchen einfach Zeit für die Frisur.
Das könnte zum Beispiel sein. Die andere Argumentation ist, dass sie eben ganz strategisch ihre Schönheit nutzen, um persönliche Ziele zu verfolgen. Ja, und diese persönlichen Ziele können eben einmal Einkommen sein oder kann auch Popularität sein. Und das waren die zwei Kanäle, die wir betrachtet haben. Und bei dem Einkommen haben wir uns eben angeschaut, mittlerweile müssen ja die Nebentätigkeiten der Abgeordneten auf den Webseiten des Bundestags veröffentlicht werden. Und dort haben wir geschaut, wie viele Tätigkeiten führen denn die Abgeordneten aus und wie viel beziehen sie denn von außerparlamentarischen Einkommen. Und dort finden wir eben, dass Attraktivität ja eine große Rolle spielt, wie viel politische oder Politiker außerhalb des Parlaments tätig sind. Und wir finden, dass attraktivere Abgeordnete deutlich mehr verdienen als weniger attraktive Abgeordnete.
Und was machen die so? Reden die einfach mehr oder sind die einfach mehr gebucht für irgendwelche Abendveranstaltungen oder ist es, sind die vielleicht noch Unternehmer oder Rechtsanwälte? Also gibt es einen Hinweis darauf, ob die jetzt nur ihre Schönheit dann am Ende vermarkten oder ob sie einfach auch im anderen Leben erfolgreicher sind?
Genau, also wir haben uns nicht separiert angeguckt, welche Aktivitäten außerhalb des Parlaments eher verfolgt werden. Wenn man sich aber die Nebentätigkeiten generell anschaut, dann sieht man, ja, viele Abgeordnete werden tatsächlich für Reden etc. gebucht, ja, für Veranstaltungen. Viele Abgeordnete sind aber tatsächlich auch in Aufsichtsräten bei großen Unternehmen oder sind natürlich auch selbstständig, ja, sind Juristen, sind vielleicht auch noch Ärzte und führen dort quasi ihre Arbeit weiter. Das bedeutet, man kann durchaus davon ausgehen, ja, Attraktivität spielt vielleicht eine Rolle, dass diese Abgeordnete mehr gebucht werden für Veranstaltungen, vielleicht auch eher in Aufsichtsratspositionen gefördert werden oder natürlich auch, dass sie erfolgreicher sind, weil sie ihr eigenes Unternehmen haben und selbstständig sind. Genau.
Wir haben ja in der vergangenen Regierung bei der Ampelkoalition sehr, sehr oft und sehr lange über die Kosten diskutiert, die Minister, die der Bundeskanzler verursachen für persönliches Styling, für eine Maskenbildnerin, die fest angestellt ist und mitreist, für Leute, die Politiker beraten, was ihr Aussehen betrifft. Lohnt sich das für Politiker, in ihr Aussehen, in ihre Schönheit zu investieren?
Unsere Ergebnisse würden sagen, ja, definitiv. Also Erscheinungsbild scheint einfach eine große Rolle zu spielen. Und insbesondere bei Spitzenpolitikern, auf denen quasi dauerhaft eine Kamera gerichtet ist oder wo vieles quasi auf Schritt und Tritt verfolgt wird, scheint es definitiv zu sein, dass gerade in Zeiten von Social Media, ja, wo vielleicht, wenn Bilder auftauchen, wo vielleicht Politiker nicht gut gestylt sind, die sehr schnell viral gehen, dass es deswegen einen großen Anreiz gibt, top gestylt zu sein und Attraktivität durchaus in den Vordergrund zu rücken.
Sie würden also sagen, selbst in so ausgeprägten demokratischen Gesellschaften, wie wir eine sind, ist es vernünftig und auch nachvollziehbar, wenn Regierungen, auch Oppositionsparteien, viel Geld ausgeben für persönliche Beratung, für persönliches Styling?
Die große Frage ist, woher dieses Geld kommt. Ja, ich glaube, man muss durchaus betrachten, inwieweit es sinnvoll ist, dass Steuergeld dafür verwendet wird. Und dort gibt es auch meiner Meinung nach zu Recht eine große Debatte, welches Budget von den öffentlichen Geldern darauf verwendet werden soll, dass es Schönheitsberater gibt oder dass es Stylisten gibt, die jederzeit dafür sorgen, dass die Politiker gut aussehen. Meiner Meinung nach sollte dort insbesondere natürlich das Budget von den politischen Parteien verwendet werden. Ja, die bedeutet nicht direktes Steuergeld. Ich verstehe aber durchaus, dass es eben diesen strategischen Anreiz gibt, dass die politischen Parteien darauf achten oder dass auch die Privatpersonen quasi als Politiker ein persönliches Interesse haben, top gestylt zu sein, weil auch für Spitzenpolitiker gibt es ja vielleicht auch eine Zeit nach der Politik. Und auch dort kann es eine große Rolle spielen, wie man wahrgenommen wurde während der Zeit als aktiver Politiker und Politikerin. Und vielleicht spielt ja der nächste Job dann eine Rolle, wie man während dieser Zeit ausgesehen hat.
Oder in dem Zusammenhang empfiehlt sich dann doch auch nochmal ein Blick in die Memoiren von Angela Merkel, der ehemaligen Bundeskanzlerin, die ja nun wirklich mit ihrem Aussehen, nicht mit ihrem Aussehen gekämpft hat, aber mit der Wahrnehmung ihres Aussehens gekämpft hat, die ganze Zeit, in der sie politisch aktiv war und eben erst in der Kanzlerinnenschaft dann zu einem Umgang gefunden hat, über den sich dann niemand mehr aufgeregt hat. Also das Aussehen polarisiert, das ist schon klar und auch sehr deutlich. Wenn man jetzt auf den aktuellen Bundestagswahlkampf nochmal guckt zum Schluss. Wir haben mit Alice Weidel eine Politikerin, die gut aussieht, mit Sarah Wagenknecht vom BSW eine Politikerin, die gut aussieht. Wir haben mit Robert Habeck einen Politiker, von denen einige sagen, der sieht ganz gut aus. Aber bei Olaf Scholz und Friedrich Merz, also den Kandidaten, die wahrscheinlich, denn einer von den beiden wird wahrscheinlich der nächste Kanzler werden, würde man jetzt nicht als erstes sagen, boah, die sehen doll aus. Was raten Sie Wählern und Wählerinnen? Augen zu und durch oder macht die Augen auf und bringt den Leuten bei, wie sie ordentlich aussehen?
Ja, ich glaube, insbesondere gegeben der Tatsache, dass sich viele Wähler und Wählerinnen erst am Wahltag selber tatsächlich wirklich final entscheiden, für welchen Spitzenpolitiker oder für welche Partei oder vielleicht für welchen lokalen Abgeordneten sie stimmen, spielt es definitiv eine Rolle, sich der Rolle von Aussehen bewusst zu machen. Das bedeutet, wenn diese Wähler und Wählerinnen am Tag der Wahl zur Wahlurne laufen und vielleicht dann auf der Straße noch die Wahlplakate sehen, sollten sie sich vielleicht nicht von diesem plakativen Aussehen verführen lassen, sondern sollten sich eher fragen, ja, stimmt diese Partei überein mit den Werten, die ich habe? Ist dieser lokale Abgeordnete für mich ein guter Fit, ein guter Match, dass ich vertraue, dass dieser Abgeordnete im Parlament tatsächlich meine eigenen Interessen vertritt. Und gleichzeitig kann natürlich Aussehen eine Rolle spielen. Ja, man kann sich durchaus fragen, ob vielleicht ein charismatischer Politiker auch besser ist. Wenn man also wirklich am Ende in der Meinung ist, ja, ich unterstütze die Partei und der Spitzenkandidat ist gut aussehend, dann kann es eine gute Mischung sein. Weil Sie die verschiedenen Parteien angesprochen haben, ein interessanter Befund hat sich noch gezeigt. Früher wurde immer gezeigt, konservative Politiker sehen eigentlich besser aus. Und in unserer Studie, ja, wo wir uns Daten von 2009 bis 2017 angeguckt haben, finden wir diese Effekte nicht mehr. Insbesondere Politiker der FDP, aber auch der Grünen sehen am besten aus. Und Politiker der CDU wurden tatsächlich am negativsten bewertet. Das zeigt also, vielleicht gibt es auch eine gewisse Zeitenwende, dass, ja, wenn man sich überlegt, welche Politiker der Grünen im 1990 damals noch im Parlament waren, das Aussehen komplett
anders aussah. Das waren die Zottelleute.
Genau, die Zottelleute. Und damit auch quasi ein aktives politisches Statement mit Aussehen gemacht wurde. Ja, sieht man vielleicht, dass auch die Grünen jetzt adretter aussehen und deswegen auch attraktiver wahrgenommen werden. Und eventuell spielt das auch in der jetzigen im Bundestagswahlkampf und in der Wahlentscheidung eine Rolle.
Und welche Rolle spielt Ähnlichkeit? Ich würde jetzt mal nicht allen Wählern zu nahe treten zu wollen, aber Menschen sind nun mal nicht alle Menschen schön. Und Menschen fühlen sich aber hingezogen ja auch zu denen, von denen sie vermuten, dass sie ihnen ähnlich sind, dass sie ihnen sympathisch, also oder Ähnlichkeit macht Leuten andere Leute sympathisch. Spielt das noch eine Rolle oder ist es eben wirklich so diese normierte, eher abstrakt empfundene Schönheit?
Genau, also was Sie angesprochen haben, wird häufig als homophil angesehen. Das bedeutet, wenn ein Mensch andere Leute attraktiv findet oder beziehungsweise sich zu diesen Menschen hingezogen fühlt, weil diese Person ähnlich aussieht wie man selber. Ja, man gehört zur selben Gruppe etc. Diese Effekte gibt es auch. Das bedeutet, wenn ich eine Frau bin, finde ich vielleicht eher eine weibliche Kandidatin besser. Und das Gleiche geht eben für viele, viele andere Eigenschaften. Wichtig ist aber, dass diese Schönheitsprämie über diese Effekte hinausgehen. Ja, das bedeutet, selbst wenn ich mich eher zu Personen hingezogen fühle, die ähnlich sind wie ich, spielt Schönheit darüber hinaus dennoch eine Rolle.
Herr Wortner, vielen Dank. Und an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, da heißt es ja, ist die Botschaft doch Augen auf im Wahllokal und Augen zu beim Stimmabgeben, oder?
Definitiv. Vielen Dank, Frau Weidenfeld.
Und danke Ihnen und euch fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es die Tonspur wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.